so richtig vermasselt. In meiner Schulzeit hatte ich einen Freund und den könnte man als einen Schürzenjäger bezeichnen, der, wenn ich mich richtig erinnere, hatte bis zu 3 Beziehungen gleichzeitig. Er hatte eine, ich sag mal, richtig laufende Beziehung zu einer jungen Frau, die auch zu unserem Freundeskreis gehörte. Und nebenbei hatte er dann, was wir dann später herausfanden, so 1 bis 2 Affären im Laufe seiner Zeit. Er ist abends oft weggegangen und hat gefeiert, ist also in den Club. Und so wie man sagt, hat er da Frauen aufgerissen. Das ging aber nicht bis zum Ende gut. Irgendwann ist es aufgeflogen. Seine feste Freundin hatte das irgendwann mitbekommen, bemerkt und dann die Beziehung beendet. Er hatte diese Beziehung zu ihr so richtig vermasselt, indem er fremdgegangen ist, indem er mehrere Affären gleichzeitig hatte. Er hatte die Beziehung in den Sand gesetzt. Statt sich auf eine Person zu fokussieren und eine tiefe, innige Beziehung zu ihr zu suchen, hat er wild umhergeschaut und was Neues, ein Abenteuer gesucht. Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe, die sich Tiefer Graben nennt. In dieser Reihe geht es darum, die Beziehung zu Gott zu vertiefen. Wir begannen mit der zentralen Idee, dass die Vertiefung der Gottesbeziehung durch das Wohnen Christi in uns, das Kennenlernen seiner Liebe und die Erfahrung sowie das Leben dieser Liebe als Lebensfundament geschieht. Und weiter haben wir gesehen, wie der Heilige Geist uns in eine tiefere Beziehung hineinzieht, wenn wir es zulassen und diesem Heiligen Geist Raum geben in unserem Herzen. Und wir haben uns angeschaut, welche unheimlich wertvollen Schätze wir in dem Wort Gottes haben. Und heute wollen wir weitermachen, uns eine Begebenheit anschauen, in der die Israeliten es mal wieder so richtig vermasselt haben. Denn sie haben wirklich die Beziehung zu Gott in den Sand gesetzt. Gott hat das Volk der Israeliten aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Und sie sind durch eine große Aktion geflüchtet und befinden sich nun in der Freiheit. Sie wanderten in der Wüste bis zu dem Berg Sinai. Und dort lagerten sie nun mit ihrem Anführer Mose. Mose ging auf diesen Berg Sinai hinauf, um mit Gott zu sprechen, der ihm dort oben die sogenannten 10 Gebote dann gab. Und während Mose oben war, geschieht parallel etwas im Lager. Die Menschen wurden ungeduldig und kamen auf eine, sie dachten wahrscheinlich, großartige Idee und sie machten sich einen neuen Gott. Und Gott machte nun Mose darauf aufmerksam, dass unten im Lager etwas passiert. Und er sagte Folgendes: Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, läuft ins Verderben. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Ein Stierkalb haben sie sich gebaut und sind vor ihm niedergefallen. Sie haben ihm Opfer gebracht und gesagt: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten geführt haben. Weiter sagte Jahwe zu Mose: Ich habe gesehen, wie eigensinnig dieses Volk ist. Lass mich jetzt meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Dafür werde ich dich zu einem großen Volk machen. Die Israeliten hatten einen großen Segen von Gott empfangen. Gott hatte sie befreit, denn er sah ihr Leiden in Ägypten. Sie haben ja auch vor Leid geschrien. Und wenn Gott jemanden wohlgesonnen ist und segnen möchte, wird es in der Bibel häufig damit ausgedrückt, dass Gott sein Angesicht zu dieser Person, beziehungsweise in unserem Fall zu dem Volk Israel, hinwendet. Gott sieht und ist freundlich. Er ist freundlich gesonnen. Und dieser Segen bleibt jedoch aus, wenn Gott nicht mehr hinsieht, also wenn sein Angesicht abgewandt ist. Mal in diesem Bild gesprochen, ist der Blickkontakt zwischen dem Volk Israel und Gott unterbrochen worden. Das Volk hat sich von Gott abgewandt und sie können sich nicht mehr gegenseitig anschauen. Das Volk schaut woanders hin. Es hat sich ein Kalb gegossen, was sie nun anbeten als ihren Gott oder als die Götter, die sie aus Ägypten nun herausgeführt haben sollen. Und weil sie sozusagen fremd gehen, also sündigen, kann Gott nicht mehr wohlgesonnen auf sie schauen. Wie leicht ist es, sich von Gott abzuwenden? Wie oft richten wir unseren Blick auf etwas anderes? Wir sind mit Gott nicht völlig zufrieden. Wir trauen ihm nicht zu, dass er die Dinge auf seine Weise regelt und auch zu seiner Zeit regelt. Also wenden wir uns von seinem Gesetz ab und entwickeln unsere eigenen Strategien, um das Leben nach unseren Vorstellungen dann auch zu gestalten. Wir verneigen uns vor den falschen Göttern des Erfolgs oder der Kontrolle, der Schönheit und des Vergnügens. Wir schenken unseren Beschäftigungen und Vergnügungen mehr Aufmerksamkeit, als dem einzig wahren Gott zu dienen. Wir verehren auch den wahren Gott vielleicht auf eine falsche Art und Weise. Wir sind vielleicht nicht versucht, ein goldenes Kalb zu machen, aber wir sind versucht, den Gott, der da ist, in die Art von Gott zu verwandeln, die wir uns von ihm wünschen. Wir wollen, dass Gott unseren Verstand belehrt, aber nicht, dass er unser Herz verwandelt. Wir wollen, dass er uns Auftrieb gibt, wenn wir ihn am Sonntag anbeten, so wie heute. Aber wir wollen nicht, dass er den Rest der Woche unsere Worte und Taten bestimmt. Das wollen wir wohl selbst regeln. Wir wollen, dass er andere verändert, aber wir wollen nicht, dass er uns verändert. Wir wollen seine Liebe ohne seine Heiligkeit und seine Barmherzigkeit und ohne seine Gerechtigkeit, weil das ja bedeuten könnte, dass wir unsere Herzenshaltung verändern müssten. Was sind also die Dinge, auf die wir unser Blick richten? Was haben wir stärker im Fokus als Gott? Oder wie wollen wir eigentlich unseren Gott haben? Was sind unsere Götzen, beziehungsweise was ist unser goldenes Kalb? Lass uns doch mal ehrlich zu uns sein und auch reflektieren, worauf wir unseren Blick richten. Wer eine tiefe, innige Beziehung zu Gott möchte, der sollte auch sein Angesicht aufsuchen. Und wenn du dich tiefer in diese Beziehung zu Gott graben möchtest, dann musst du auf Gott schauen. Wenn wir dem glauben, was in der Bibel steht, dann möchte Gott uns wirklich liebevoll anschauen. Und dann lasst uns doch diesen liebenden Vater auch in die Augen sehen, anstatt uns von ihm abzuwenden. Die Erzählung ist aber noch nicht zu Ende. Mose hatte das jetzt von Gott gehört und er reagiert auf Gott. Und Mose flehte Jahwe, seinen Gott, an und sagte: O Jahwe, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, dass du eben erst mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen dürfen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg umzubringen und vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass das Unheil nicht über dein Volk kommen. Denk an deine Diener Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen hast, ihre Nachkommen so zahlreich zu machen wie die Sterne am Himmel. Du hast ihnen zugesichert, dass ihre Nachkommen das versprochene Land für immer in Besitz nehmen werden. Da tat es Jahwe leid, sein Volk das angedrohte Unheil anzutun. Mit seiner Antwort gehört Mose zu den größten Fürbittern der Bibel. Und er war grundsätzlich ein fleißiger Beter. In der Bibel sind viele Gebete von ihm überliefert. Und aus dieser Fürbitte von Mose können wir etwas lernen. Die Lage sieht ja wirklich mies aus. Es scheint, als hätte das Volk Israel wirklich alles vermasselt und die Beziehung zu Gott ist endgültig zerstört. Gott hat wohl keinen Bock mehr auf die Israeliten. Und Mose verteidigt das Volk gar nicht. Das Volk hat gesündigt und Mose entschuldigt es nicht. Er druckst auch nicht rum mit irgendwelchen Ausreden, warum das jetzt so passiert ist. Aber weil er an Gott bleibt, wurde es zu einem Gespräch mit Gott. Und das Gebet wurde zu etwas Gemeinsamen, etwas, was er mit Gott nun machte. In Moses Gebet gibt es 5 Punkte, die er Gott als, ich sage es jetzt mal, Argumente gegen die Verstoßung des Volkes Israels anbringt. Das erste ist, Mose appelliert an die väterliche Fürsorge. Also Gott sagt ja, dein Volk, also zu Mose, plötzlich ist es sein Volk und Mose spielt den Ball wieder zurück. Nein, es ist dein Volk, du hast es doch erwählt. Als zweites berief Mose sich auf die vorherigen Interventionen, die Gott ja gemacht hat. Er hat große Wunder vollbracht, um das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Als drittes wies Mose auf das öffentliche Ansehen Gottes hin. Was sollen denn die Leute sagen? Erst machst du was Großes und dann vernichtest du sie. Macht doch überhaupt keinen Sinn. Dann als viertes appelliert er an Gott auf die Grundlage seines gnädigen Barmherzens. Gott ist doch ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott. Und letzten Endes appelliert er und stützt sich auf das, was Gott schon mal versprochen hat, an den ewigen Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob gemacht hat. Der Jakob hat ja den Beinamen Israel und das wird nochmal hier besonders betont, weil das diesen ewigen Bund, den er damals mit Jakob geschlossen hat, nochmal verstärkt. Alles, worauf sich Mose stützt, fand er in Gott selbst. In Israel konnte er nichts finden, worauf er seine Fürbitte hätte stützen können. Und alles begründet sich in Gott selbst. Wir alle erkennen Situationen, in denen wir etwas vielleicht vermasselt haben. Und jeder von uns hat wahrscheinlich auch irgendeine Situation vor Augen, wo jemand anderes so richtig tief ins Klo gegriffen hatte. Man könnte sich jetzt ärgern und so richtig wütend über sich selbst sein oder auch über andere Menschen. Aber am Ende sollten wir da nicht bleiben, weil es zu nichts Gutem führt, weil es uns zu nichts wirklich hinführt. Durch Mose lernen wir, dass wir in die Fürbitte kommen sollten. Ich habe mir letztens eine Predigt angehört, in der der Prediger behauptete, dass die meisten nur für sich selbst beten. Und wer für andere betet, gehöre zu einer exklusiven Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich stimmt. Das ist so seine Beobachtung, die er gemacht hat. Aber ich merke in meinem eigenen Gebetsleben, dass ich mir das extra vornehmen muss, für andere zu beten. Ansonsten bin ich wirklich bei mir selbst. Ich muss es mir vornehmen. Also ich schreibe mir einen Zettel, für wen ich eigentlich beten soll. Und wenn ich mit euch mal so ins Gespräch komme an der Tür oder irgendwo zwischendurch und ihr erzählt mir was, ich muss es mir aufschreiben, weil ich gebe euch ja manchmal das Versprechen, ich bete für euch. Und dann muss ich es mir aufschreiben, ansonsten werde ich es nicht tun. Sondern dann bete ich für mich selbst. Und wir lernen bei Mose, dass unser Blick nicht nur immer auf uns selbst gerichtet sein sollte, sondern auf die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Die Beziehung zwischen Gott und den anderen Menschen. Und dabei schauen wir in der Fürbitte ja auf Gott selbst. Plötzlich bekommen wir die Perspektive Gottes und merken, dass Gott sehr daran interessiert ist, was wir denken, was wir fühlen, was wir machen würden, was unsere Vorschläge sind und was wir bereit sind, auch zu investieren. Er sieht unsere Herzenshaltung. Und wer eine tiefere Beziehung zu Gott wünscht, der sollte auch Gott kennenlernen. Man lernt ihn kennen, indem man sein Charakter, seine Charakterzüge anschaut und seine Verheißungen kennt. Und wie kommen wir dazu? Na, relativ einfach, indem wir in der Bibel lesen und darin auch seine Versprechen kennenlernen. indem wir zu Gott beten und seine Impulse an uns versuchen wahrzunehmen. Nimm die Eigenschaft Gottes und seine Verheißung an und benutze sie mal im Gebet, spreche sie mal im Gebet aus. So wird sich dein Gebet dann auch verändern, weil du eine andere Perspektive plötzlich einnimmst. Und dann sehen wir diesen liebenden Vater, der ja eigentlich die Menschen wohlwollend anschauen möchte. Von Angesicht zu Angesicht. Richte also deinen Blick auf Gott. Einen Gedanken möchte ich mit euch noch teilen. Die Wüstenwanderung an sich hat eine tiefe Symbolik, die den ganzen Menschen betrifft. Die Wüstenwanderung ist eigentlich die Geschichte des Menschen. Es ist eine Geschichte. Es ist meine Geschichte. Es ist mein Lebensvollzug. Es ist eigentlich die Geschichte unserer eigenen Erlösung, die Gott macht. Gott ist oben auf seinem heiligen Berg. Wir sind unten auf der Erde. Und wie die Israeliten taumeln und auch wie in der Unvernunft sie gegen Gott rebellieren, so rebellieren wir oft gegen Gott. Und unser Götzendienst, unsere Unmoral führt zu etwas Unguten. Und was wir brauchen, ist jemand wie Mose, ein Fürsprecher. Wir brauchen jemanden, der herabsteigt und sich für uns einsetzt. Jemanden, der Gottes Zorn abwenden kann. Und die Botschaft des Evangeliums lautet, dass Gott uns einen Vermittler gegeben hat. Als er unsere Sünden sah, wollte er uns retten. Und deshalb sandte er seinen Sohn, um für unsere Rettung einzustehen. In der Bibel heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Es ist, als ob Gott sagte, geh runter, Jesus, geh runter. Geh hinunter zu deinem Volk, das ich dir von Ewigkeit her gegeben hat. Es ist eigentlich verdorben. Sie leben in Sünde. Sie haben sich von meinem Gesetz abgewandt und beten andere Götter an. Und wenn du nicht für sie eintrittst, werden sie von meinem Zorn vernichtet werden. Und Jesus kam herunter, um uns zu retten. In Römer 8, Vers 34 steht, wer kann sie verurteilen? Christus, Jesus, ist doch für sie gestorben. Ja, noch mehr, er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Jesus tritt nicht auf der Grundlage unserer Gerechtigkeit für uns ein, sondern auf der Grundlage seiner eigenen Erlösungstat. Denn die Bibel sagt auch, dass wir, wenn wir sündigen, einen haben, der zu unserer Verteidigung vor dem Vater spricht, Jesus Christus, der Gerechte. 1. Johannes 2, Vers 1 und 2. Es ist so leicht, sich von Gott abzuwenden. Es ist so leicht, keine Beziehung zu Gott zu haben und seinen Alltag ohne Gott zu leben, ohne eine tiefe, innige Beziehung zu ihm haben. Wie viele Menschen gibt es in dieser Welt, die Gott nicht kennen? Wie viele Menschen kennst du, die keine Beziehung zu Gott haben? Aber das Schöne ist, dass sie alle einen Fürsprecher haben, dass Jesus sich für sie einsetzen möchte. Es ist Jesus Christus, der die Beziehung zwischen Gott und ihnen wieder heilen möchte. Erst durch ihn ist es wirklich möglich geworden, dass wir von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprechen können. Als diejenigen, die sich schon als Nachfolger Jesu sehen, können wir uns in seinem Gebet bzw. in seine Fürbitte einklinken. Wir können für andere Menschen, die Gott noch nicht kennen, beten und an das liebende väterliche Herz appellieren. Wir können uns auf die Investitionen Gottes, also das Erlösungswerk Jesu Christi, berufen. Und wir können an das öffentliche Ansehen Gottes Ja, wir können es ansprechen, so wie es Mose auch macht. Wir können Gott bitten, Menschen zu retten und sie immer wieder neu zu retten, damit andere seine Herrlichkeit sehen, wenn ihr Leben verändert ist. Und wir können bitten, dass Gott gnädig und barmherzig ist, weil er es zu seinem Charakter gehört. Und schließlich können wir uns auf seine Verheißung berufen, die er uns gibt. Wer sich eine tiefere Beziehung zu Gott wünscht, wünscht sich damit, im Angesicht Gottes zu sein. Er wünscht sich, dass Gott ihn wohlwollend anschaut. Durch Jesus Christus ist es möglich, zu Gott zu treten. Selbst wenn wir ihm gegenüber untreu gewesen sind, bleibt er uns treu. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, vor Gottes Angesicht zu kommen. Er ist uns immer treu und es ist immer möglich, zu ihm zu kommen. Egal, was wir gemacht haben und in welchem Schlamassel wir nun stecken. Und ich möchte euch heute dazu einladen, euren Blick auf Gott neu auszurichten. Und dafür möchte ich zum Schluss beten. Herrlicher Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns wohlwollend anschaust und dass du die Menschheit siehst und du siehst, in welchem Schlamassel sie steckt. Und du siehst das Leid auf dieser Erde und du siehst auch das Leid, was die Sünde anrichtet und du hast ein Erlösungswerk vollzogen. Und wir bitten dich, dass wir das mit unserem Herzen und unserem Verstand immer mehr aufnehmen. Und wir unseren Blick auf dich richten und dass wir uns an deine Verheißungen klammern. Aber wir möchten dich auch bitten für diejenigen, die das noch nicht getan haben, dass du ihnen ganz nahe kommst. Und lass uns da auch Werkzeuge sein für dich, dass wir deine Botschaft, dein Evangelium weiter verkündigen an die Menschen, die es unbedingt nötig haben, damit sie eine heile Beziehung zu dir bekommen. Amen.